Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Cribben Radio. Mein Name ist Benjamin Horlitz, ich bin in Singlaune und habe mir meinen persönlichen Singvogel eingeladen, Björn Balk. Hi, na?
Hallo, 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 hallo.
War das Rihanna und Umbrella? Ganz bestimmt.
Nee, ich wollte eigentlich nur so dieses. Ich hatte kurz vor, so, okay, ich mache Barbershop-Quartett, aber das kann ich halt alleine nicht. Also ich wollte eigentlich zuerst so, hallo, hallo, aber dann ist mir eingefallen, dass ich das alleine nicht machen kann. Dann war ich so, okay, ich muss jetzt schnell in was anderes übergehen, also machen wir so ein Echo.
Ja, das ist schön, wenn man die eigenen Gags auch innerhalb der ersten 40 Sekunden erklärt. Hey, na, ihr habt heute euch wieder zu einer Episode hinzugesetzt, die wir Speicherstand nennen. Das ist unser Format, bei dem wir einfach mal ganz ungeniert über uns sprechen und euch da draußen erzählen, was euch so in den nächsten Wochen und Monaten bei uns erwarten wird. Also, wie sagt man so schön, Aussichten, Einsichten und vielleicht auch den ein oder anderen Spezial-Kutzi am Ende der Folge, denn es ist mal wieder soweit, wir erzählen euch, was uns bewegt und hoffentlich euch auch, wenn ihr uns gewogen seid, denn es gibt einfach sehr, sehr, sehr viel, was sich angesammelt hat und das möchten wir heute gerne mal wieder über euch auskippen an Infodumps aus dem Incribben Radio Safe Room für euch, aus erster Hand sozusagen. Und ihr seht's am Namen und die Vorfreude ist gigantisch und wir können es endlich offiziell verkünden, lieber Björn, es ist endlich soweit, die Pforten sind geöffnet, unser Forum ist offen und es darf sich jetzt in diesem Moment angemeldet werden, um dort mit uns und mit eifrigen Fans von Incribben Radio über Horrorspiele zu sinnieren, zu diskutieren und euch in der guten alten Zeit, wie das Internet früher mal war, zu suhlen. Na, ist das was, Björn? Hast du Bock?
Ja, also falls ihr euch jetzt sofort den Namen James Blunderland sichern wollt, dann jetzt sofort
jetzt
losgehen.
Die Chance. Ja, jetzt,
bevor Leute anfangen müssen, diese, ja, dann mache ich halt 3x vorne und 3x hinten.
Richtig. Ah, die gute alte Zeit, wo man sich noch gegenseitig die geilen Nicknames wegklauen kann. Ja, also wer jetzt hört, der kann sich schon die dummen und besten Namen definitiv sichern. Und das ist kein Scherz. Also wir haben uns tatsächlich mit unserer Web- und Grafikdesignerin über die letzten Monate und Wochen ausgetauscht und den Kopf zermartert, wie wir das denn aufsetzen und was wir denn so möchten von so einem Forum. Und dann ging es an die Umsetzung. Das lag dann weder in Björns und noch meiner Hand. Aber wie gesagt, wir haben unsere Grafik- und Webdesignerin da entsprechend ins Schwitzen gebracht, weil das auch so eine Anfrage war aus dem Nichts natürlich, wie immer. Alle Leute, die mit uns zusammenarbeiten, die bekommen immer so Brocken hingeworfen an Ideen und zaubern uns dann immer die schönsten Sachen. Und jetzt haben wir, wie gesagt, an unserer Homepage inkribbonradio.de angegliedert ein Forum. Das könnt ihr auch über unsere Homepage erreichen, ist selbstverständlich auch in dieser Episode verlinkt. Und es gibt dort eben Diskussionsräume, natürlich zu jeder Folge, die hier erscheint, sowohl im normalen Feed als auch auf Steady, als auch zum allgemeinen, ich sag mal, regulären Austausch unserer Fanbase. Klar, wir haben auch einen Discord, der wird auch weiterhin bespielt. Und ich hoffe auch, dass wir ganz viele Leute, die bereits auf unserem Discord sind, dann entsprechend auch in dem Forum wiederfinden. Aber es ist ja eine ganz andere Form von Kommunikation, die dort stattfindet. Eine viel, viel statischere, eine viel, viel nachhaltigere. Und das ist für mich der größte Gewinn aus meiner Sicht. Denn so ein Discord, der ist zwar schön und gut, aber das ist ja so eine Diskussion, so eine fortlaufende, auch in verschiedenen Chatrooms. Und man hat da immer so das Gefühl, auch wenn man neu in so ein Discord reinkommt, dann grätscht man irgendwann so rein und dann ist man irgendwann Teil dieser Masse, die dann so mitgeschwommen oder mitschwimmt im weitesten Sinne. Und das ist auch cool. Aber in so einem Forum hast du ja viel mehr die Möglichkeit, wirklich auch gezielt nach Dingen zu suchen, auf Konversationen und Diskussionen von vor Jahren vielleicht noch viel einfacher Zugriff zu haben. Und ich find's auch einen schönen Ort, um das Medium des Horrorspiels durchzudiskutieren. Und wir hoffen, dass wir euch da so einen schönen Sammelplatz finden, vor allem in der heutigen Zeit, wo das Internet auch viel mehr fragmentiert wird, auch durch externe Einflüsse und Geopolitik, ganze Foren und selbstverständlich auch andere Social-Media-Plattformen in sich zusammenbrechen und das Internet immer mehr scheiße wird und durch KI durchsetzt und man sich die ganze Zeit fragt, will ich da überhaupt noch sein? Da möchten wir mit unserem Forum tatsächlich zumindest so einen kleinen sicheren Anlaufhafen bieten, in den stürmischen Wogen des Netzes, wo zumindest Horrorspielfans und Freunde von unserem Podcast sich vielleicht zusammentreffen können, um sich einfach gepflegt auszutauschen. Und ich habe da richtig, richtig Bock drauf.
Bei uns wird es auch keine Age-Verification-Sachen geben. Ihr müsst euer Gesicht oder nicht euren fotografieren, Pass genau. nicht einscannen, um am Forum teilzunehmen.
Das stimmt, das stimmt. Das ist jetzt ja auch noch die neueste Scheiße, die auf dem Discord passiert. Also vielleicht auch da ein guter Punkt, vielleicht schafft da der ein oder andere dann auch den Absprung, weil er sich denkt, das ist hier sowieso schon alles saunervig. Selbstverständlich, wie in jedem Internet-Ort sozusagen, es ist kein rechtsfreier Raum. Ihr müsst euch trotzdem anmelden, ihr braucht zumindest eine gültige E-Mail-Adresse. Das ist aber eigentlich auch schon alles, was wir euch abverlangen. Danach dürft ihr euch ein witziges Profilbild geben und einen möglichst herrlich dummen Namen. Björn hat gerade schon ein paar Vorschläge gemacht. Und danach ist fröhlicher Austausch. Ihr könnt Threads eröffnen, ihr könnt auf Dinge antworten. Und wir hoffen, dass wir sehr viele von euch da demnächst ja sehen werden, weil ich es auch schön finde, vielleicht als so einen erweiterten Feedback-Kanal, weil man sich ja auch ganz bewusst zu einzelnen Folgen vielleicht nochmal äußern kann. Und vielleicht ist es ja auch eine geile Option für Leute, die bisher keinen der anderen Kommunikationswege zu uns genutzt haben. Ne? Wer keinen Bock hat auf Blue Sky, Instagram oder Discord, der hat vielleicht bisher in die Röhre geguckt, wollte uns aber vielleicht schon immer mal sagen, dass wir sowas wie einen guten Job machen. Also vielleicht ist das ja jetzt eine Möglichkeit und wir freuen uns, wenn ihr da in Scharen zusammenkommt. Ich sehe das nämlich auch tatsächlich als so ein kleines Experiment, wenn ich ehrlich bin. Und ich finde es auch irgendwo geil, wieder Teil von so einem Forum zu sein, weil das ist eine Art von Internetkommunikation, die ich eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren gar nicht mehr verwende. Das findet in meinem Leben eigentlich überhaupt nicht mehr statt, diese Art von statischen Beiträgen. Auch da habe ich große Lust, das einmal wieder auszuleben auf dem Weg, weil ich hatte es ja eingangs schon gesagt, das ist tatsächlich so eine Art verlorene Ära des Internets, wenn man ehrlich ist, und Foren. Also ich weiß nicht, Björn, bist du noch in einem Forum irgendwo angemeldet? Außer bei uns natürlich jetzt, aber machst du das noch?
Ich glaube, ich habe einen Account in dem The Pod Forum noch, aber ich weiß nicht, ob ich da jemals irgendwas geschrieben habe. Maybe so 2-3 Sachen.
Siehst du mal.
Aber ansonsten, also vielleicht sind noch irgendwelche alten Foren aus den Anfang 2000ern wirklich auf Servern vorhanden. Aber ich weiß zumindest, das Forum, wo ich früher die meiste Zeit verbracht habe, das Giga-Forum, vor allem im Gamecube-Bereich, das ist komplett genugt. Da findest du gar nichts mehr zu. Da konntest du eine Zeit lang noch tatsächlich zumindest die Beiträge und sowas alles durchlesen. Mm. Aber das ist mittlerweile komplett genugt. Und ehrlich gesagt auch gut. So die Sachen, was man mit 15 Jahren so geschrieben hat, das muss für das muss ehrlich gesagt nicht bewahrt werden für die Zukunft.
Das muss nicht konserviert werden, genau. Das Forum, wo ich mich am meisten rumgetrieben habe, war das von der Enzo und ich glaube, das gibt's heutzutage auch nicht mehr.
Oh, da war ich auch!
Ja, natürlich.
Oh, da war ich auch. Das war auch,
ja, das war
wild.
Auch, ja, genau, da habe ich auch definitiv kleingeistige Beiträge geschrieben und da mich auch versucht, mit Leuten auszutauschen.
Das wäre wild, wenn wir uns da in irgendeiner Form mal über den Weg gelaufen sind oder zumindest mal einen Beitrag oder so gelesen haben.
Ich habe auf jeden Fall einen Thread zu Killer 7 eröffnet, das weiß ich noch, und war vorfreudig
darauf. Ich war da relativ sporadisch. Ich war da hauptsächlich, nachdem der gute Christopher Krause, Grüße gehen raus, diese Community-Sachen gestartet hat, dass dann Leute auch so die Highscore-Sachen einschicken konnten jeden Monat. Mhm. Und in den Threads dazu habe ich mich halt hauptsächlich, ne, gerade so die Sachen für Mario Kart und sowas, habe ich mich sehr stark dran aufgehalten. Aber ansonsten, ich glaube noch, im GamePro-Forum war ich zumindest am Anfang aktiv. Ich weiß noch, als das gestartet ist, das müsste auch relativ spät gewesen sein. Ich glaube, GamePro, die Webseite über generell oder so mit dem Forum, das gab's, glaube ich, erst so 2004, 2005 rum oder so. Da habe ich mich am Anfang sehr viel rumgetrieben. Da habe ich auch so, das war so ein früher Ort, wo man auch User-Reviews schreiben konnte. Da habe ich öfter mal was hinterlegt. Das war ja auch so dieses, oh, da treiben sich auf dem Forum sogar die Redakteure rum. Oh, crazy.
Wow, die echten Menschen.
Ja, dann kann ich hier mal irgendwie was Henry direkt antworten und vielleicht zitiert er meinen Post und schreibt auch irgendwas da drunter. Oh.
Genau dieses Gefühl möchten wir euch auch geben. Rückt ein wenig näher an eure Götter heran.
Oh, parasozial.
Parasoziale Parasiten.
Los.
Los, sei ein Parasozialer, genau. Also das, wenn ihr darauf Bock habt und mit uns gemeinsam über Horrorspiele reden möchtet und natürlich auch alles andere, also dieses Forum hat auch ein paar Threads, wo ihr euch frei austauschen könnt und auch abseits der Horrorspiele euch zusammenfinden könnt und vielleicht auch den nächsten Kinobesuch planen, das möchten wir euch jetzt gerne anbieten. Ich bin sehr gespannt, ob dieses soziale Experiment klappt. Und selbstverständlich verkaufen wir all eure Informationen nicht an irgendeine große Firma, sondern die behalten wir schön selber. Ja, oh ja, nur wir. Just Monica und Benny und Björn. So, in dem Zusammenhang geht's weiter mit der großartigen Fleischbeschau von Dingen, die wir euch offerieren und anbieten möchten. Denn abseits von unserem phänomenalen Forum gibt's auch, und jetzt kommt wieder das Zauberwort für die meisten da draußen, Dinge auf Steady. Tada! Das ist die Unterstützungsplattform, wo ihr uns einen kleinen monatlichen Geldbetrag geben könnt. Und da sind schon so viele von euch aktuell zusammengekommen, dass wir direkt wieder das letzte auferlegte und selbst auferlegte Stretch-Goal mit der Schallmauer durchbrochen haben. Weil ihr Bock habt und wir auch Bock haben, sind die 1.500 Euro im Monat bereits erreicht und weit überboten. Aktuell stehen wir bei 1.800 Euro. Das ist auch einfach Wahnsinn, was da los ist. Und da hatten wir euch ja versprochen, also beim Erreichen der 1.500 Euro, einen Tiger Gamecom zu organisieren. Wer das nicht kennt, das ist ein furchtbarer, naja, nennen wir es eine furchtbare Variante eines Gameboys, von Tiger Electronics entwickelt und hatte auch in der Summe, glaube ich, nur 24 Spiele, die jemals dafür rausgekommen ist. Leider war eins davon Resident Evil 2. Selbstverständlich müssen Björn und ich das für die Retrospektive spielen. Und somit sind wir ausgezogen, dieses Gerät zu kaufen. Das befindet sich auch schon in unserem Besitz. Allein die Akquise und die damit verbundenen Abenteuer rund um das Gerät, was ja jetzt auch schon scheiße alt ist und die Elektronik einen unter den Händen fast schon wegfault, das ist auch schon eine eigene Geschichte wert. Und selbstverständlich produzieren wir dann auch im Rahmen unserer großen Resident Evil Retrospektive eine Folge zu diesem Port, den wir eben noch nicht besprechen konnten von Resident Evil 2, nämlich diesen Port auf dem Tiger Gamecom. Das wird euch also demnächst dort auch erwarten, wenn Björn seinen süßen Hintern hochkriegt und dieses Spiel spielt. Denn ich hab's schon hinter mir und ich muss sagen, es ist furchtbar. Und ihr bekommt dann sehr, sehr ausführlich unsere Meinung aus erster Hand und auch sprichwörtlich, wie sich das anfühlt, mit diesem Gerät überhaupt zu spielen. Weil dieser Erfahrungsbericht, das ist, glaube ich, mit das Interessanteste für alle.
Das ist wild, ja. Also das muss ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Gerät in der Hand gehalten habe, ich wusste nicht, dass du zwei Cartridge-Slots in dem Ding hast. Das ist wild, dass du wirklich, und dann hast du einen Menüpunkt, und das ist ja wie so ein PDA aufgebaut aus der damaligen Zeit. Und dann klickst du drauf und dann wählst du dir aus, welches der beiden Spiele du jetzt gerade starten möchtest. Das ist also wirklich insane, das Gerät. Und ich habe nur mal kurz reingespielt, hab's nicht geschafft, am ersten Zombie vorbeizukommen, also
Ja, ach, das wird alles so gut. Schön. Also aus Interesse morbidem kann man sich ja vielleicht schon mal Bilder im Internet dazu ansehen und wir werden euch, wir nehmen das Leiden auf uns.
Dann sieht man es auch besser, das Spiel, wenn du dir das im Internet ansiehst.
Das stimmt,
weil
ja.
Holy fuck, also ich habe so harte Flashbacks zu meinen Zeiten mit dem Gameboy damals, wenn du den gerade irgendwo in der Öffentlichkeit spielen wolltest.
Ja, Screens ohne Backlight ist man heutzutage nicht mehr gewohnt.
Das ist so eine Scheiße. Ich bin wirklich so, ich muss mal gucken, ob ich noch meine alte Gameboy-Lampe irgendwo finde oder so.
Hey, ich saß auch, also mich nach meiner eigenen Wohnungslampe ausrichten, um auf einen Screen zu gucken, das habe ich auch zuletzt irgendwann in den 90ern gemacht. Deswegen, ich fühle diesen Schmerz und wir werden sehr ausführlich darüber reden.
Wo sind die ganzen Tiger Gamecom-Mods, die da so Backlight einbauen?
Ich schwöre dir, das wäre das Erste, was ich gemacht hätte, wenn es denn existieren würde, Björn. Ich hätte sofort den Screen ausgetauscht.
Die Sache ist, es gibt ja für wirklich obskure, ich meine klar, der Tiger Gamecom, gerade so Handheld-Sachen, die sind natürlich noch mal ein bisschen obskurer als stationäre Konsolen. Ich wundere mich zwar trotzdem, dass es auch so RGB-Mods für Sachen wie den 3DO oder den Philips CDI und sowas gibt. Aber ich dachte so, irgendein crazy Motherfucker, den muss es da draußen geben, der sagt, ich mach jetzt einfach hier Backlight. Jetzt,
richtig.
Und ich mache jetzt noch extra einen Everdrive oder so dafür. Ich meine, wenn es für den Virtual Boy gibt's so Everdrive-Sachen. Also, ne, deswegen, ich würde mal gar nicht mal so ausschließen, dass irgendeine Person mal da drauf kommt. Okay, ich mach's einfach für den Tiger Gamecom. Aber ich glaube, das ist in derselben Kategorie wie der N-Gage.
Das ist ein Gerät, was keinerlei Community hat und scheinbar auch wenig bis gar keine Liebe erfährt. Und wie gesagt, über die Gründe reden wir dann auch ausführlich in dieser Portbesprechung. Das wird eine super faszinierende Episode. Und damit sind wir wahrscheinlich einer von, keine Ahnung, 50 Menschen, die dieses Spiel jemals auf originaler Hardware erlebt haben. Und allein deswegen schon ein fantastisches Geschenk für euch, von uns hoffentlich, wenn es denn dann soweit ist. Das wollten wir euch nur schon mal verkünden. Und selbstverständlich sind wir auch mit einem weiteren Stretch Goal unterwegs. Ich hatte es gerade schon gesagt, wir sind bei 1.800 Euro und das nächste Stretch Goal wäre tatsächlich bei 2.000 Euro. Wir haben gesagt, wir setzen jetzt gleich mal ein bisschen höher an, weil ihr uns so die Bude einrennt und wir das auch wunderschön finden. Und wenn wir die 2.000 Euro voll haben, dann produzieren wir für euch so ausführlich wie schon zu Rule of Rose und auch Q-On eine Steady-exklusive Episode zu einem weiteren sehr, sehr teuren PlayStation 2 Horrorspiel, nämlich Michigan Report from Hell. Das ist tatsächlich ein quasi Horrorspiel, was von Grasshopper Manufacture, von allen Entwicklern, gerade die entwickelt worden ist. Also das Studio, was uns zuletzt Romeo is a Dead Man brachte und auch Killer 7, No More Heroes und Co. hat zur guten alten PlayStation 2-Zeit auch ein Horrorspiel entwickelt, wo man einen Kameramann spielt, dem scheinbar mit seinem Team schlimme Dinge passieren in Michigan. Und das möchten wir uns gerne für euch angucken und ist, wie gesagt, weiter einer dieser obskur teuren Horrorspiele. Und da auch die Frage, lohnt sich das? Gibt es einen Grund dafür? All das werden wir natürlich ausführlich recherchieren und dann das Spiel natürlich auch auf Herz und Nieren für euch durchballern. Und da unser nächstes Augenmerk eben drauf liegen. Wenn ihr denn Bock habt, dann geht da gerne mit rein und helft uns, das auch noch für euch mit vors Podcast-Mikrofon zu zerren. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich gucke mir auch bewusst gar nichts weiter zu dem Titel an. Das ist aber, weil ich ja selber so eine große Liebe zu Grasshopper habe, eines der Spiele, auf die ich schon immer mal Bock hatte und auch immer in diesem Katalog an Titeln aus dem Haus war immer so, ah, das muss ich unbedingt irgendwann mal spielen, das muss ich mir unbedingt irgendwann mal reinziehen. Und jetzt ist das so am Horizont, Björn, und ich blicke da so drauf und denke mir so, vielleicht ist es bald soweit. Ich weiß nichts von diesem Spiel und ich habe keine Ahnung, ob ich es bereuen werde oder nicht. Wahrscheinlich schon, weil es bestimmt nicht gut, aber scheiß drauf.
Ich habe nur mal, ich glaube, hier und da in so ein Longplay kurz mal reingesehen. Aber nicht, ne, ich schaue die Sachen dann nicht durch, sondern ich skippe dann einfach mal so ein bisschen, um so zumindest das Gefühl für das Gameplay zu bekommen, wie das genau aussieht. Aber das ist jetzt auch Ewigkeiten her. Und für mich ist das so auf demselben Level wie auch so andere dieser PS2-Ära von Grasshopper, wo die auch dann teilweise, wir machen jetzt einfach mal Lizenzspiele. So das Samurai Champloo-Videospiel von Grasshopper.
Oh ja, das ist auch geil. Das habe ich auch schon gespielt, das hat auch einen fetzigen Soundtrack. Das ist krass, weil du da so kurze Tangente zu Samurai Champloo, das und Blood Plus siehst du so eine direkte Tangente zu dem, was dann im Kampfsystem bei No More Heroes auf der Wii sozusagen.
Das habe ich auch mal gerade Blood und Blood Plus habe ich das immer gehört. Das waren auch so
ja.
Spiele, die ich mir irgendwann mal gerne aus Japan importieren wollte, weil davon gab's ja keine westliche Version.
Nee,
leider nicht. Bei Michigan gibt es das tatsächlich. Keine NTSC-Fassung, sondern das ist nur in PAL-Territorien noch rausgekommen, außerhalb von Japans. Und wahrscheinlich ist das auch deswegen so arschteuer geworden, weil dann die ganzen Amis irgendwann auch sagen, naja, dann hole ich lieber die PAL-Fassung, die ich verstehen kann. Und dann wird das natürlich auch irgendwann durch deren absurd beschissenen, also unser Gebrauchtmarkt ist natürlich schon absurd, aber was bei den Amis abgeht, das ist ja turbocharged. Also jenseits gerade wenn du die Preise vergleichst, so ein Rule of Rose kostet, bei uns sind die Preise sogar runtergegangen, nachdem jemand so in seinen Keller geguckt hat, oh, da sind ja noch 1200 eingeschweißte ja, Versionen von Rule of Rose, wo kommen die denn her?
In irgendeinem ausgebombten Keller hat man noch die Kiste Rule of Rose gefunden, genau.
Und dort kostet das, glaube ich, mittlerweile so 1500 Euro oder so, das ist fucking crazy.
Also nicht nur der Gebrauchsspielmarkt, sondern das ganze Land, das Hopf und Malz verloren. Aber gut, so sei es eben. Wir haben noch Glück, wir sitzen hier und erfreuen uns an unseren schäbigen PAL-Versionen. Dementsprechend sind wir anders gestraft. Aber ja, das ist unser Begehr und eures hoffentlich auch. Da laden wir euch ein, entsprechend euch vielleicht da auch mal mit uns in die Wiege zu legen, denn auf Steady erwarten euch einen ganzen Arsch voll an Podcasts. Mittlerweile sind es auch über 100 Sonderepisoden und Extras und Zusatzinhalte und vor allem auch die Resident Evil Retrospektive. In voller Gänze erlebt ihr die nur dort, weil ja da auch die ganzen Portbesprechungen sind, wie zum Beispiel zu Resident Evil 2. Also da lechzen die Leute ja schon und scharren mit den Hufen, dass wir endlich die Tiger Game Conversion besprechen. Und natürlich auch sämtliche weiteren Formate, die ihr da hören könnt. Und ich habe mir überlegt, wir ballern mal ans Ende dieser Episode, ballern wir mal so einen kleinen Sampler, wo ich euch einfach so 2, 3, 4 Folgen mal so kurz anspiele, kurz mit reinmoderiere, was das für ein Format ist, worum es in dieser speziellen Episode geht und dann einfach kriegt ihr mal so ein kleines Snippet, was das eigentlich bedeutet, wenn wir davon reden, wir machen auch noch Bonus-Podcasts auf Steady, die eben nicht einfach nur das nächste Horrorspiel besprechen. Ich glaube, das ist eine clevere Idee, um euch so einen Überblick zu geben, was euch da vielleicht so erwartet, unter anderem auch geile Intros. Ich mache für jedes dieser Formate ein eigenes Intro und lebe mich da auch noch aus, zum Leidwesen aller Hörenden.
Ja, du kannst es auch nicht sein lassen. Das ist
nein,
so,
nein,
ja,
nein.
Packen wir das jetzt noch was anderes rein? Und also, nee, das sollte ein neues Format sein. Und sobald wir darüber gesprochen haben, dann dauert das irgendwie 5 Minuten, bis Benny mir irgendein MP3 schickt. Ja, ich habe hier gerade noch ein Intro gebastelt.
Dafür. Ja, klar. Ja, ich habe da einfach schon sehr großen Spaß, da auch die dummen Ideen weiter auszuleben. Dementsprechend machen wir das. Ich gebe euch am Ende so ein kleines Sampler-Bouquet und dann könnt ihr euch mal reinfahren, was euch vielleicht so entgeht oder was euch vielleicht mal 5 Euro im Monat wert ist. Und apropos 5 Euro im Monat, Björn, es gibt ja diese 2, 3, 4, 5, 10 Verrückten, die ja tatsächlich uns sogar mit 15 Euro oder 12 Euro, wenn ihr ein Jahresabo abschließt, im Monat unterstützen und deswegen das wahnsinnige Privileg haben, den Content, den ihr vielleicht auch irgendwann auf die Ohren bekommt, zu steuern. Denn unsere 12,75 Euro Unterstützer, das sogenannte Stern-Team, darf ja im Endeffekt abstimmen über Björns und meine private Sparring-Runde, um es mal so zu formulieren. Denn wir stellen im Quartal jeder jeweils 2 Spiele zum Vote, aus denen dann die Sternteam-Unterstützer 2 Monate lang voten dürfen. Zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung dieses Podcasts habt ihr noch Zeit bis zum 28.02. Dann endet der erste Vote dieser Sternteam-Kategorie. Und dort stehen aktuell auch 4 Spiele zur Auswahl. Wie gesagt, Björn bringt immer 2 mit und ich bringe 2 mit. Und ich möchte jetzt gerne, Björn, dass wir das tun, was wir eigentlich schon am Anfang dieses Formats hätten tun sollen beim Sternteam-Vote. Nämlich den Leuten mal sagen, was das für Spiele sind und warum sie denn gefälligst für mein Lieblingsspiel voten sollen und nicht deins. Und das einfach wie so eine kleine Sparring-Runde aufstellen, weil am Ende des Tages ist es ja im Endeffekt nur ein Signal von euch da draußen, wen von uns beiden ihr lieber habt, weil für dieses Spiel votet ihr dann natürlich auch, um den jeweils anderen zu quälen. Genauso ist das angedacht aus meiner Richtung. Und ich natürlich, weil ich Kontinuität und euch da draußen schätze. Und ich weiß, dass ihr seit 2 Jahren darauf wartet, habe ich zum einen Dino Crisis 3 in den Vote-Topf geschmissen, der mit Abstand selbstverständlich schlechteste Teil der Dino Crisis-Reihe, der aber bis heute gefangen ist auf der originalen Xbox und somit auch ein sehr, sehr großes Unikum ist, was vielleicht da draußen die wenigsten Leute auch gespielt haben, genau aus diesem Grund. Ein Capcom-exklusives Dino Crisis-Spiel, was es nur auf der originalen Xbox gab, das fand ich eine super Idee, weil es eben auch viele der Tugenden aus den 2 Vorgängerspielen wegschmeißt und uns auf eine Weltraumstation verfrachtet und wir mit Jetpacks Dinos abknallen, die im Weltraum leben. Björn, warum? Warum ist dir dieses Spiel den Vote nicht wert, frage ich dich.
Alter, ich habe das schon mehrfach angefangen. Das ist eine Katastrophe. Ich dachte, wir sollten hier Titel vorschlagen, die wir auch gut finden oder zumindest so sagen, so hey, das ist es wert zu spielen. Ich habe Dino Crisis zu 3 verschiedenen Zeitpunkten, glaube ich, mittlerweile versucht. Ich habe literally gestern, nachdem ich meine komplette PAL-Xbox-Sammlung einmal durchgecheckt habe, wie gut die Versionen laufen, habe ich nochmal gesehen, ich habe diese Spielstände noch und das Weiteste, was ich geschafft habe, sind irgendwie so 3,5 Stunden. Und dann konnte ich nicht mehr. Also ja. Das ist wirklich, du weißt nicht, was du uns damit antust.
Du weißt nicht, was du uns damit antust. Ich habe das Spiel auch schon mal angefangen und wie gesagt, weil die Leute und auch wir schon so lange drauf warten, weil das ist ja Dino Crisis, das Spiel, mit dem wir unseren Podcast gestartet haben.
Dann lass Dino Stalker machen. Dann lass Dino Stalker, das ist wenigstens, das hat was noch mit dem zweiten Teil zu. Dino Crisis 3 hat ja auch nichts mit der Reihe zu tun.
Ist richtig.
Das ist einfach nur im Weltall auf einmal. Und Dino Stalker, der dritte Teil der Gun Survivor-Reihe eigentlich, das ist eigentlich das Spiel, was zwischen Gun Survivor 2 Code Veronica und Gun Survivor 4 Dead Aim ist, das sollten wir eher spielen als Dino Crisis 3. Also,
tja, vielleicht beim nächsten Mal
einfach vor.
Ja, genau. Vielleicht mal gucken, wo die Reise hingeht. Weil nur eines von diesen 4 Spielen kann natürlich auch gewinnen und wird dann von uns besprochen. Wie und ob wir die Verlierertitel noch mal mit in den Lostopf schmeißen, ich glaube, das müssen wir noch mal auskaddeln. Vielleicht warten wir da einfach dann so 2, 3 Votes, bis wir die Loser wieder zurück in die Rotation bringen. Aber was hast du denn sonst so mitgebracht, mein Lieber?
Ich habe natürlich ein fantastisches Adventure-Spiel für uns mitgebracht, weil natürlich, wenn ich jetzt die Möglichkeit hier nutzen will, um irgendwelche Spiele reinzubringen, um dich zu zwingen, sie zu spielen,
ja, der
dann sind das Adventure-Spiele. Leute, ihr könnt euch darauf schon mal einstellen, dass ich die nächsten Monate, die nächsten Quartale mindestens immer ein Adventure-Spiel hier drin haben werde, bis sie alle durch sind. Und das, was ich unbedingt auch mal besprechen möchte, ist Harvester. Und Harvester, weil ich habe da selber nur Videos zugesehen, so Gameplay dazu gesehen, Podcasts darüber gehört. Und ich habe es selber noch nie gespielt. Aber allein die Tatsache, wie abgefuckt das dann teilweise ist, dass du von deiner eigenen Mutter mit einem Maschinengewehr erschossen werden kannst, dass du von dem 10-jährigen Postjungen, der Paperboy, der dir so die Zeitung bringt, dass du auch, wenn du dem die falschen Antworten gibst, dann holt er einfach so eine Glock raus und schießt dich nieder. Das, also die Absurditäten, die da drin sind, das muss man einfach mal erleben und das muss man eben auch mal so ein bisschen darüber sprechen. Also ich weiß nicht, wie man nicht Harvester spielen möchte.
Also es ist nicht so, dass ich es nicht spielen möchte, aber ich habe ja so eine grundsätzliche Fehde gegen Adventure-Spiele, weil die mich auf so einer ganz fundamentalen Ebene manchmal sehr abfucken aufgrund ihres Game Designs. Ich sag nicht nein, Björn, ich sag nicht, dass es eine schlechte Wahl ist, aber ich habe noch was anderes mit in den Lostopf geworfen und unterschiedlicher könnten unsere Picks ja überhaupt nicht sein, denn neben Dino Crisis 3, was ja eine potenzielle Vollgurke ist und uns einfach nur den letzten Nerv rauben wird, habe ich aus persönlichem Interesse und weil ich es auch schon ewig vor mir herschiebe, einen anderen Titel, der auch im Survival-Horror-Genre sich beheimatet, aber auf der Sega Dreamcast sein Zuhause hat, mit in den Lostopf geworfen. Und wir haben bisher hier viel zu wenig Dreamcast-Spiele besprochen, deswegen war mir das ein Begehr, da auch mal voll reinzugehen. Denn auf der Dreamcast exklusiv bis zum heutigen Tag und auch nirgendwohin weiter hinportiert, existiert ein Spiel namens Illbleed. Und Illbleed ist im Endeffekt eine unfassbar abgefuckte Variante eines Horrorspiels, in der eine Gruppe an Teenagern in einen Vergnügungspark geht und dort absurde Sachen erlebt und Situationen ausgesetzt wird, die so nur zu dieser Zeit von Sega hätten produziert werden können. Der typische Sega-Wahnsinn und die typische Sega-Kreativität und vor allem das Bunte, was diesen Sega-Spielen auf der Dreamcast immer anhaftete, mit diesem distinkten Look, der trifft auf so ein blutiges Horrorspiel, wo du auch einfach innerhalb von Sekunden bei einer falschen Entscheidung mal draufgehen kannst. Und allein aus persönlichem Interesse will ich mir das reinfahren. Ich will wissen, was Sega dazu verleitet hat, ein Horrorspiel auf diesem Level zu inszenieren in einem Vergnügungspark. Und wir alle lieben Vergnügungsparks. Ich fahre nicht so gerne irgendwelche Rides, aber ich habe Bock, mit meinem Charakter stundenlang Seilspringen zu machen in einer Blutpfütze. Das wäre mein Begehr und deswegen Illbleed. Das habe ich richtig Bock drauf. Und der Name ist übrigens Programm. Wenn man mal drauf geht, dann gibt's Blutfontänen noch und nöcher. Tarantino, zieh dich warm an. Illbleed is coming.
Ja, also gegen Illbleed kann ich jetzt nicht so wirklich was sagen, weil ich's auch mal irgendwann. Also das war auch so ein Titel, der natürlich immer auf der Liste drauf ist. Aber das ist halt nicht so. Kann ich in dem Spiel von einem 10-jährigen Jungen erschossen werden?
Das weiß ich noch nicht. Das müssten wir rausfinden.
Dann ist es nicht wack genug.
Das gerade gegen Illbleed zu sagen, das ist ein Spiel, wo du beim Seilspringen geköpft werden kannst. Bist du irre?
Ja, aber ich kann nicht von einem 10-jährigen Postjungen, Paperboy, ich weiß gar nicht, was ist das, Papieraustragbote?
Zeitungsjunge,
das ist das.
Meine Fresse. ich habe wieder die ganzen deutschen Wörter vergessen. Ich bin ja so international. Seht mich an, Björn Balk.
Ich versuche den Leuten ja entgegenzukommen und ein deutsches Wort zu finden. Und dann passiert nämlich sowas. Siehst du, dann bleiben wir einfach mal lieber bei Paperboy.
Aber es gelingt mir einfach nicht. Eure Sprache ist so scheiße. wundervoll, schön. Zum Abschluss, Björn, jetzt müsstest du ja dann dir selber noch dein eigenes Grab schaufeln, nachdem du mit Harvester das ja schon so auf den Podest stellst. Du hast ja aber die erdreistet, noch ein zweites Adventure mit in die Rotation zu bringen.
Ja, und auch noch ein Horror-FMV-Adventure. Und zwar so, ich würde mal sagen, dass ich will nicht sagen der Prototyp, weil wenn du sagst so der Prototyp von so Horror FMV Adventure, dann wird's wahrscheinlich irgendwie so The Seventh Guest sein, aber das ist ja mehr so ein bisschen spooky sonst was irgendwie und du hast dann mehr so Puzzle, die du machst, ist auch ganz cool tatsächlich. Aber Phantasmagoria ist halt wirklich dieses, okay, wir machen jetzt ein FMV-Adventure-Spiel, was sich wie ein Adventure spielt und dann aber all die Charaktere sind gefilmt und bewegen sich dann eben über die Bildschirme. Und eigentlich möchte ich sogar viel mehr Phantasmagoria 2 spielen, weil das habe ich
aber nämlich. Aber dafür müssen wir erst Teil 1 machen.
Das habe ich nämlich auch schon mal gespielt. Und das ist nämlich gerade was so FMV Adventure-Spiele betrifft, auch extrem gut umgesetzt, ne, weil dann ist es nicht nur ein ausgeschnittener Charakter, der rumläuft, sondern das sind dann wirklich alles gefilmte Sequenzen. Also, wo du dann, der Charakter steht in seinem Apartment an der Stelle und je nachdem, wo du hinklickst, die mussten halt von jeder Stelle, die du in dem Apartment zu einer anderen gehen kannst, mussten die das separat filmen, damit das dann von links nach rechts, von vorne nach hinten oder so gezeigt werden konnte. Und das geht halt dann so in so einen sehr Clive Barker-artigen Body-Horror auch so ein bisschen rein, wo ich Bock drauf habe. Aber der erste ist halt auch super interessant, weil das ja auch ein Spiel von Roberta Williams ist. Das ist ja an sich die Erfinderin des Grafik-Adventures. Ne? Murder House könnte man irgendwann auch mal besprechen. Das ist das allererste Grafik-Adventure, was es jemals gab. Mhm. Und Phantasmagoria war eben auch so der Versuch, das Ganze dann nochmal in dieses explizitere Horror-Genre reinzubringen. Und da bin ich einfach mal mega gespannt drauf, das zu spielen. Das ist halt so ein Klassiker, von dem ich jetzt gehört habe, dass es nicht unbedingt das beste Spiel sein soll, aber einfach super faszinierend und ne, gerade eben auch so im historischen Kontext super interessant.
Absolut, ja. Also für uns als Horrorspiel-Podcast finde ich da, dass jedes dieser vier Spiele ein absolut logischer Pick ist. Und wir sind ganz ehrlich, wir bringen da auch Spiele in die Rotation, die bei Björn und mir schon die ganze Zeit, jetzt mittlerweile seit Jahren schon auf dem Haufen liegen und sagen, boah, das müssten wir echt mal was zu machen, ne? Ja, da müssten wir echt mal was zu machen, ne? Und das ist jetzt dann auch für uns ein Outlet, wo wir euch diese Titel hinschmeißen und ihr dann abstimmt. Das heißt, alle, die beim 15-Euro-Stern-Team mitmachen, die haben die Möglichkeit abzustimmen. Wie gesagt, noch jetzt bis zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, bis zum 28.02. Dann vercasten Björn und ich dieses Spiel im Rahmen oder im Laufe des März. So ist der Plan. Und ab April startet dann wieder ein neuer Vote. Und dann geht das Spielchen wieder von vorne los. Mit der nächsten Runde und den nächsten vier Spielen. Und dann habe ich mir überlegt, machen wir gerne das, was wir gerade getan haben, Björn, diese Sparings-Runde. Die machen wir dann einfach auch als Podcast, um die Leute da so ein Stück weit anzuheizen, der dann auch auf Steady veröffentlicht wird, um da auch klar zu machen, wer die Hosen anhat. Und natürlich wird sich echauffiert und beschwert, wenn ich nicht gewinne. Und das wollte ich nur an der Stelle nochmal sagen. Dementsprechend gucken wir mal, wo da die Reise hingeht. Ich freue mich drauf. Das wird einfach gut. Und ich finde es schön, dass ihr da auch dann die Möglichkeit habt, unser Programm so ein Stück weit mitzugestalten und dann vor allem auch solchen Spielen vielleicht mal eher zu einer Folge zu verhelfen, als wenn wir sie ewig auf die lange Bank schieben. Weil ich kenne uns, Björn. Uns fallen 100.000 Titel ein, die wir machen könnten. Und wo dann so die Hyperfixation hinschwingt, wir lassen uns da auch einfach zu gerne treiben. Aber gut, das soll im Großen und Ganzen unser Update sein an der Stelle. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben ein Forum. Kommt rum, meldet euch an, sprecht mit uns. Wir freuen uns sehr, euch entsprechend zu begegnen in diesem Forum und da den Austausch mit euch zu haben. Und ansonsten ist auf Steady und Co. Wir werden nie auf die Pause-Taste drücken scheinbar, sondern wir suchen uns immer wieder neue Outlets und neue dumme Ideen, die wir da euch umgarnen können. Das heißt, auch abseits von allen normalen Folgen erwartet euch jede Menge bei uns und wir freuen uns, dass wir das für euch machen dürfen. Und wie gesagt, am Ende gibt's jetzt nochmal ein kleines Potpourri an Dingen, die da so passieren. Vielleicht ist das ja der Stein des Anstoßes für den einen oder anderen, um uns da entsprechend doch zu unterstützen, wenn ihr das bisher noch nicht tut. Ansonsten für alle, die schon da sind, vielen, vielen Dank. Ist auch keine Selbstverständlichkeit, gerade in der aktuellen Zeit. Mensch, dass da so viele zusammenkommen und sagen, auf Horrorspiele und die zwei Idioten habe ich Bock. Das ist schon, also ich fühle mich gebauchpinselt.
Ich kann das eigentlich nur die ganze Zeit immer sagen, wie krass das ist, dass Leute uns da so unterstützen. Und wie gesagt, Leute, ihr kriegt auch geile Inhalte. Also das muss man einfach mal sagen, hört jetzt einfach mal rein. Und also wie man dann nicht sofort auf Steady gehen kann, um sich da ein Jahresabo im besten Fall. Weißt du, da muss man auch nicht mehr drüber nachdenken. Dann ist es so, ich weiß nicht. Diese monatlichen Zahlungen, fuck it. Einfach Jahresabo, kriegst den Preis noch reduziert und dann musst du nicht mehr drüber nachdenken und kannst einfach den ganzen Content konsumieren und es kommen ja auch die ganze Zeit neue geile Sachen rein. Also von daher, ich finde, das ist ein absoluter No-Brainer.
So nämlich. Netflix kündigen, Increment Radio unterstützen. Alles klar, wir hören uns in der nächsten regulären Episode oder wo auch immer. Wir freuen uns auf euch. Vielen lieben Dank. Und dann bis dahin und tschüss.
Tschüss.
Und jetzt grätscht hier noch mal der geile Verkaufe Benny rein. Hallo. Nicht abschalten. Es geht weiter. Jetzt kommen die Anteaser für euch von unserem Steady-Bouquet gepflückt. Und zwar gleich mal vorneweg. Ich bringe euch heute 4 Folgen mit, die ihr jetzt in Auszügen angespielt hören werdet. Den Anfang macht unsere Portbesprechung zum Resident Evil 1 Remake mit dem guten Andy von Screenfire. Danach ballern wir euch einen kurzen Auszug aus Benny und Björn saufen Bier um die Ohren. Das ist das Format, wo Björn und ich wirklich zerstreut einfach mal über alles quatschen, wo uns der Schnabel gewachsen ist. In dem Fall auch über meinen Japan-Urlaub. Ach, das war eine schöne Zeit. Und dabei auch ein bisschen Bier trinken unter Umständen. Danach geht's weiter, weil es ja auch gerade brandaktuell ist, mit der Besprechung des ersten Silent Hill Films. Ja, der noch von 2006. An den anderen könnt ihr euch im Kino angucken und dort lachen. Und weil es ja auch immer noch aktuell ist und uns die Leute gefragt haben, wann kommt denn endlich diese Folge? Die gibt es nämlich schon. Nämlich ist die Rede von unserer fetten Spoiler-Episode zu Silent Hill F, die wir dann mit dem guten Hagen und der fantastischen Sina aufgenommen haben und die auch weiterhin dort auf Steady exklusiv auf euch wartet. Und wie gesagt, es gibt jetzt zu allen Auszügen. Wir fangen an mit der Resident Evil Remake Portbesprechung. Let's go, baby! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Resident Evil Retrospektive hier bei Ink Ribbon Radio, eurem liebsten Horrorspiel-Podcast. Die Moderationen werden immer länger, mein Name ist immer noch Benjamin Horlitz und ihr seid wieder exklusiv im Steady-Bereich auf geheimer Mission, um noch mehr zu erfahren über Resident Evil 1 Remake. Und diesem Spiel widmen wir uns jetzt nicht nur allein. Der gute Björn ist selbstverständlich auch hier. Hallo Björn, na, ist der Clip voll und der Raketenwerfer freigeschalten?
Ja, ich wollte eigentlich sagen, ich heiße auch immer noch Björn Balk.
Das stimmt, er heißt auch immer noch Björn Balk, hat sich nicht umbenannt. Und wer auch immer noch denselben Namen trägt, ist der gute Andi. Hallo Andi!
Hallihallo, schön, dass ich wieder da sein darf zu diesem fantastischen Spiel. Und ich bin ganz, ganz böse mit euch, dass ihr es schon ohne mich besprochen habt. Da, Schande über euch, aber ich danke euch. Ich danke euch gleichzeitig dafür, denn es wäre sonst zu stressig geworden.
Genau, du kommst jetzt hier zur Resteverwertung mit uns mit in den Bund. Wir hatten dich auch eigentlich vorgesehen für die Besprechung von der initialen Besprechung von Resident Evil 1 Remake, aber wir haben gewusst, wenn wir das machen, dann wird der Podcast 6 Stunden lang. Deswegen machen wir jetzt noch einen zweiten und holen dich hier mit hinein. Euch erwartet wieder eine vollmundige Port-Besprechung. Wir haben uns alle Ports vom Resident Evil 1 Remake angesehen. Und was ist denn für dieses Spiel und vielleicht für vieles, was Capcom jetzt in der aktuellen Zeit so tut, überhaupt bedeutet und eingeleitet hat? Das heißt, dieses Spiel ist ein entscheidendes Puzzleteil im Capcom, welches wir heute erleben. Und deswegen widmen wir uns jetzt nochmal noch ausführlicher Resident Evil 1 Remake. Und damit natürlich der gute Andi jetzt trotzdem nochmal glänzen kann mit seiner Liebe, möchte ich dir jetzt den Rahmen geben, lieber Andi, und vielleicht auch nochmal Resident Evil 1 so ein Stück weit zu huldigen aus deiner Perspektive, damit die Leute auch abgeholt sind, wie du zu dem Titel stehst. Björn und meine Meinung kennen sie jetzt ja schon auf 3,5 Stunden Länge.
Aber ja, wir fanden es ganz okay, oder?
Wir fanden es ganz okay, genau. Es ist ein gutes Spiel.
Resident Evil Remake fanden wir ganz gut, würde ich mal sagen. Ganz gut out of 10.
Also ich bin da ganz gegenteiliger Meinung. Ich finde es furchtbar. Es ist das schrecklichste Remake. Weil, komm, ich brauche gar nicht weitermachen. Es kauft sowieso niemand ab. es ist normalerweise bei vielen Dingen bin ich ja jemand, der sagt, naja, das Original ist unübertroffen. Und auch wenn das Original noch immer, finde ich, seine Daseinsberechtigung hat bei Resident Evil 1, ist das Remake einfach ein Meisterwerk. Es ist fantastisch, es erweitert sinnvoll, bringt neue Gameplay-Mechaniken mit ein, auch die Story. Also es ist so gut, dass ich regelmäßig innerlich mit mir am Ringen bin, ob ich Resident Evil 2 Original oder Resident Evil 1 Remake besser finde. Ich hätte Argumente für beide Spiele, also ein Meisterwerk und auch sehr, sehr prägend in meiner Jugend.
Sehr schön. Jetzt haben wir ja mit dir auch schon zur Dreamcast-Zeit den Weg skizziert. Du hast das Ganze dann auch initial damals auf dem GameCube erlebt?
Mhm. Genau, ich hatte damals die US-Version und konnte es einen Monat lang nicht spielen, Weil der Freeloader einen Monat später erschienen ist. Und der Freeloader, für die, die es nicht kennen,
oh mein Gott,
war die Disc, es war so eine Disc, die man einlegen konnte, um den GameCube Region 3 zu machen. Und damals, also saß ich da mit dem Spiel in meiner Hand und habe es einen Monat lang angestarrt. Oh Gott. Und ja, es war furchtbar. Es war ganz, ganz furchtbar. Und dann kam er endlich und ich war einfach hin und weg. Also ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich während dem Spielen eine richtige Ungläubigkeit hatte, wie gut es ist. Ne? Mhm. Dass ich da saß und mir dachte, auch dass die ganze Zeit mit Erwartungshaltung gespielt wurde, wie zum Beispiel der Jumpscare mit den Hunden und so. Und ich dachte, ne, dann springt das Fenster und du denkst dir, es passiert nichts und innerlich weißt du, okay, irgendwann kommt das, aber du vergisst es mit der Zeit. Und dann, ne, und solche Sachen ziehen sich halt einfach durch das Spiel. Und ja, es ist ganz, ganz tiefe Liebe, die da entstanden ist. Und gleichzeitig natürlich auch die Hoffnung, genau so ein Remake mit dem zweiten Teil irgendwann zu halten. Oh, ich will nur mal diese Wunden kurz aufreißen. Ja, aber näher als mit Zero und der kurzen Passage sind wir leider optisch nie gekommen. Aber ja.
Sehr schön. Also du spiegelst sehr viel wieder, was Björn und ich wirklich auch auf 3,5 Stunden Länge ausgewalzt haben. Die Liebe für diese Grafik, die Ungläubigkeit ob der gesehenen Bilder, die Brutalität und die Gore-Schraube, die angedreht wurde und die Inszenierung halt so viel erwachsener wirkte. Das sind alles Dinge, die uns eben auch sehr bewegt haben zu der Zeit. Also schön. Dein Leidensweg ist ja dann durchaus brutal gewesen. Einen Monat lang eine Box anstarren und sie nicht spielen zu können, ist wirklich die schlimmste Art von Folter. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, aber so war das damals. Auch die Region Locks der Konsolen, das sind Dinge, die man heute zumindest relativ einfach umgehen kann, aber damals war es einfach eine schier unmögliche Hürde, bis dann eben sowas wie ein Freeloader erschienen ist. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema an der Stelle. Und in dem Zug hätte Capcom natürlich sehr gerne berichtet, dass sich Resident Evil unfassbar gut verkauft hätte, aber wie jedes Spiel zu dem damaligen Zeitpunkt auf den Nintendo-Plattformen, es lag am GameCube, es lag nicht an den Spielen selber, die Verkäufe waren natürlich nicht so der Mega-Knaller, auch von Resident Evil 1 zur damaligen Zeit. Trotzdem blieb Capcom Nintendo durchaus noch treu, das haben wir ja auch sehr ausgewalzt, wie dann dieser Shift war zu Nintendo hin und auch Capcom dann diesen Deal hatte mit Nintendo und den Capcom 5 und überhaupt die ganze Resident Evil Serie sollte auf dem GameCube stattfinden. Das ist etwas, was wir immer wieder noch in den nächsten Folgen noch mit auswalzen werden, weil sich das ja dann, also den Höhepunkt fand das ja dann spätestens mit Resident Evil 4 und dessen Ports auf andere Systeme, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast. Aber der nächste Stopp für das originale Resident Evil 1 Remake, der war tatsächlich wieder bei Nintendo und zwar auf der Wii. Und das ist eine Version, die habe ich jetzt tatsächlich das erste Mal auch für diesen Podcast tatsächlich gespielt. Das ist noch die erste und die reinste Version von Resident Evil 1 Remake, die wirklich eigentlich nur einen Port auf diese damals neue Nintendo-Hardware dargestellt hat. Wobei neu, muss man zu dem Zeitpunkt aussagen, unter Vorbehalt. Der GameCube erschien im Jahr 2006. Die Wii-Version von Resident Evil 1 und Zero erschienen dann mit dem Zusatztitel Archives, also das ist Resident Evil Archives und dann Resident Evil und Resident Evil Zero erschienen 2008 in Japan und dann stellvertretend im Juni im Jahre 2009 sowohl in Europa als auch in den USA. Und das, wie gesagt, das sind Ports gewesen, die habe ich so angeguckt und war so, ja, Moment mal, ich habe ja meine GameCube-Discs noch, ich habe eine Wii, finde die Wii auch super, aber brauche ich jetzt nicht, lohnt sich für mich nicht. Gibt es irgendeinen Unterschied inhaltlich? Nein, hat das Internet gesagt und auch schon damalige Magazine und damit war für mich klar, okay, diese Version, die interessiert mich nicht, weil der einzige Gewinn, den ich hätte, ist, dass alles auf einer Disc drauf ist, letzten Endes. Und dass man zumindest den Discwechsel sich spart und es einfach nur noch mal eine Form von Zugänglichkeit ist. Und war für mich so ein Port, der schien eigentlich erstmal sinnlos. Rückblickend betrachtet natürlich, die Wii hatte ein so viel breiteres Publikum, sich auch schon zum damaligen Zeitraum erschlossen. Da machte das durchaus Sinn, dass Capcom diesen Schritt wagte. Sie waren ja ohnehin noch mit Nintendo im Boot. Und wie gesagt, für mich jetzt ein erstes Mal diese Version zu spielen, war doch schon irgendwie ein bisschen seltsam, weil, wie ich schon sagte, es ändert sich eigentlich nicht viel. Man kann aber sowohl das Ganze mit der Wii-Fernbedienung spielen, mit Wii und Nunchuck, als auch mit dem GameCube-Controller. Das macht sie vielleicht von den Steuerungs- und Eingabemöglichkeiten zur, sagen wir mal, spannendsten Version. Ich würde immer noch dafür plädieren, weiterhin den GameCube-Controller zu nutzen und das so original wie möglich zu erleben. Und an sich, abseits davon, dass es dann auf einer Wii lief, erstmal nicht viel großartig anders, oder Björn?
Nee, also
das. Ach, was da wohl noch so alles gesagt wird und welche Ports wohl am geilsten sind fürs Resident Evil 1 Remake. Ja, 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 wer es rausfinden will, muss auf Steady gehen. Wir machen gar nicht großartig weiter rum und jetzt baller ich euch ein kurzes Snippet zu Benny und Björns auf dem Bier um die Ohren. Wie gesagt, zerstreutes Labern über alles, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Großartig.
Hi, na, schön, dass du da bist. Nimm dir was zu trinken, mach's dir gemütlich. Wo die Jungs sind, willst du wissen? Nichts einfacher als das. Die sitzen vom Fernseher, wie immer. Denn Benny und Björn
saufen Biere.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Benny und Björn saufen Bier. Mein Name ist besagter Benny und bei mir ist selbstverständlich Bier und Björn.
Hallo, ich trinke noch die letzten Schlücke aus meinem Kaffee. Danach habe ich aber schönes Boltenalt hier zum Aufploppen vor mir stehen.
So nämlich. Natürlich erstmal verachtenswert, dass der gute Mann sich nicht hier noch aufputschen muss mit Kaffee, um das folgende Gespräch mit mir zu überstehen. Aber so ist es normal. Hallo, hallo, herzlich willkommen. Ink Ribbon Radio, Benny und Björn saufen Bier. Das ist das zerstreute Format. Wir haben eigentlich keinen so einen richtigen Plan. Das Ganze hat sich irgendwie zu einem Modding- und Konsolentechnik-Talk entwickelt, bei welchem wir immer betrunkener werden und dann auch mal die ein oder andere thematischen Tangenten völlig deeskalieren. Und dementsprechend erwartet heute bitte wenig Struktur, erwartet heute gute Laune. Ich höre das Bier, es geht schon auf, großartig.
Ja, es hat leider nicht so laut geploppt, aber es war auf jeden Fall.
Du hättest auf eine Lücke warten müssen. Vielleicht drehe ich es noch ein bisschen lauter im Schnitt. Mach noch ein bisschen Hall und Echo dahinter.
Ja, ich trinke ehrlich gesagt außerhalb. Das letzte Mal, dass ich was getrunken habe, war tatsächlich bei der Gamescom.
Ah ja, ja, stimmt. Aber das da ist, auch sehr
ich trinke,
viel.
Wenn ich trinke ansonsten ehrlich gesagt gar nichts mehr, deswegen.
Dafür gibt's dieses Format. Ich bin ja auch, also ich meine, das ist privat und alleine schon gleich mal gar nicht, ne? Und ansonsten ergibt sich's halt nicht so häufig, ne, wenn man ehrlich ist, im normalen Alltag. Naja, ich habe hier heute eine ganze Flasche Wein, die ich mir hoffentlich nicht komplett in den Schädel zimmern werde. Weinhaus, Palhuber, Bacchus Spätlese. Es ist einfach ein Weißwein. Er schmeckt süß, er geht in den Kopf. Ich habe Bock. Ah, das klang gut. Ist kein Korken, wie ihr merkt, weil es ja ein Weißwein ist. Ah, Björn, wir haben das hier schon lange nicht mehr gemacht, wirklich extrem lange nicht. Nicht nur, weil wir uns in der Zwischenzeit auch schon sehr häufig, du hast es gerade schon erwähnt, auf der Gamescom zum Biertrinken gesehen haben. Aber auch sonst war Benny und Björn so auf dem Bier so ein bisschen nach hinten runtergefallen, auch aufgrund der Resident Evil Retrospektive. Und das muss ich auch aus meiner Sicht immer erstmal so ein Berg an Dinge ansammeln, wo wir dann vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Und weil wir das zumindest in den freien Episoden mehrfach angeteasert haben, müssen wir heute, glaube ich, wirklich nochmal meinen Japan-Urlaub 2025 nochmal aus dem Hut zaubern. Der ist zwar jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber ich würde das gerne mal so als Themensprungbrett nutzen. Wir haben dazu ja eigentlich auch schon mal hier eine Episode gebastelt zu meinem letzten Japan-Urlaub. Mittlerweile kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen, ah, jetzt fangen sie schon an, sich zu wiederholen. Das hasse ich ja auch persönlich, wenn Leute immer nur dasselbe erzählen. Deswegen versuchen wir das zu vermeiden. Denn ich hole euch jetzt mal so ein bisschen rein da draußen in die Brainworms, die Björn und ich haben für die Produktion dieses Podcasts und Gedankengänge, die ich mir mache als absoluter Workaholic, zumindest für den Podcast, was mir so durch den Kopf gegangen ist in der Vorbereitung auf meinen Japan-Urlaub, auf den ich mich natürlich unbändig gefreut habe, mit zusammen mit dem guten Kumpel Migi, seiner guten Freundin und natürlich auch meiner Frau und meinem Sohn. Zu fünft traten wir diese Reise an, haben wir von langer Hand geplant. Die beiden natürlich deutlich mehr als wir, auch aus Gründen, zu denen wir vielleicht irgendwann nochmal kommen. Das Jahr 2025 war sehr anstrengend bei uns hier interfamiliär. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Deswegen hat die Planung Migi und seine Freundin Leonie zu großen Teilen übernommen. Wir haben uns quasi mit drangehängt, weil wir wissen, wir funktionieren gut. Alles, was sie plant, ist eh immer geil und wir machen bei allem mit. Und viele Dinge wollten wir sowieso sehen. Also es gab eigentlich nur Parallelen und Überschneidungen. Und die Brainworms bezüglich dieses Podcasts, den Björn und ich machen, das hat mich auch schon die Zeit davor beschäftigt, weil sich dann irgendwann herauskristallisiert hat, für so einen Horrorspiel-Podcast Ende September, Anfang Oktober mal nicht da sein, das ist aber, also, vielleicht auch eine Scheißidee.
Das war schon ein gutes Timing, ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Vor allem als wir dann den...
Ach ja, ihr wisst nicht, was auf euch zukommt. Mensch, Leute, ich sag's euch, die Folge Benny und Björn saufen Bier, die eskaliert noch in so viele Richtungen. Das ist wirklich fantastisch, ich liebe das, wo wir uns einfach noch hinsetzen und wirklich einfach mal labern, so ganz ohne Plan, ohne Ziel. Es ist einfach herrlich. Wundervolles Format, liebe ich sehr. Und wir machen direkt weiter. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir auch ein bisschen über den ersten Silent Hill Film sprechen von Christoph Gans. Und das gibt's jetzt als kurzes Snippet. Juhu!
Hi, na? Schön, dass du da bist. Nimm dir was zu trinken. Mach's dir gemütlich. Wo die Jungs sind, willst du wissen? Nichts einfacher als das. Die sitzen vorm Fernseher. Wie immer. Denn Benny und Björn schauen Filme.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Benny und Björn schauen Filme. Für euch mal wieder exklusiv auf Steady habe ich mich vor den Fernseher gehievt, keine Videospielkonsole dazu angeschalten, sondern einfach mich nur berieseln lassen von einem Film. Und der Mann, der mich dazu gezwungen hat, ist auch hier, Björn Balk. Hallo.
Endlich habe ich mal wieder geschafft, den guten Mann zum Filmgucken zu bewegen.
Richtig. Das Unmögliche wurde möglich gemacht. Es ist mal wieder soweit. Eine wirkliche Bürde, die ich auch nur exklusiv für den Steady-Bereich auf mich nehme. Ihr wisst alle, wie schwer mir das fällt, mich mal ruhig vor so einen Fernseher zu setzen, ohne einen Controller in der Hand. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber natürlich, für so ein Großereignis, wie es uns jetzt Anfang 2026 in den Kinos um die Ohren schallert, müssen Björn und ich vorbereitet sein. Und ihr da draußen auch. Deswegen widmen wir uns mit einer Selbstverständlichkeit und einer großen Hinleitung auf das neueste Machwerk von Christoph Gans. Heute auch einem Machwerk von Christoph Gans, nämlich dem Silent Hill Film von 2006. Und der Silent Hill Film von 2006 hat auch faszinierende Untertitel, vor allem wieder im deutschsprachigen Raum. Da kann Björn euch dann wieder erhellen, weil da bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil mir das nicht bewusst war. Aber das ist doch in den Köpfen von vielen Leuten da draußen und auch der Leumund, der dem Ding immer noch nachhängt, ist so, dass das mit Abstand die beste Verfilmung eines Videospiels ist aller Zeiten. Das Problem ist natürlich nur, dass die Latte so tief hängt, dass der Titel natürlich mit seiner Strahlkraft auf dieser Widmung, die er so unter sich trägt, seit 20 Jahren, natürlich mal mehr oder weniger zu Recht oder zu Unrecht strahlt. Und auch aus meiner Sicht dem Silent Hill-Fandom und Leuten, die meinen, sie sind Silent Hill-Fans, irreparablen Schaden zugefügt hat auf mehreren Ebenen, über die wir reden werden, weil der in seiner Art und Weise, wie er es dann geschafft hat, Silent Hill in der Popkultur zu verankern, natürlich auch ganz tiefe Narben hinterlassen hat, die bis heute noch in Foren ausdiskutiert werden und quasi sich dann wieder zurück sozusagen wiedergespiegelt haben in den Videospielen, die da folgen sollten. Also ein Produkt, was sehr, sehr weitreichende Folgen hatte, zumindest in diesem Fandom. Aber eben auch nicht allein war, ne? Ich hatte ja gerade schon gesagt, Videospielverfilmungen waren zum damaligen Zeitpunkt ja auch schon nichts Neues mehr. Tomb Raider hat zu dem Zeitpunkt im Kino schon brilliert, da natürlich noch Hollywood-Star besetzt mit Angelina Jolie. Aber auch da möchte man nur sagen, so recht als schlecht ist es eine gute Videospielverfilmung gewesen. Und generell sind Videospielverfilmungen natürlich immer etwas sehr, sehr schwieriges, weil
da so hat jemand nicht den 1993er Super Mario Brothers Film wertschätzen gelernt.
Natürlich habe ich den gesehen. Den habe ich sogar als Kind geguckt und auch geliebt. Und
Alter, den habe ich letztens nochmal gesehen. Das ist, also ich will nicht sagen, dass der Film gut ist, aber meine Fresse ist der Unterhalt. Also ich kann das wirklich, falls ihr noch nie den Mario Brothers Film gesehen habt von 1993, guckt euch den auf jeden Fall an. Der wird nirgendwo gestreamt, aber da gibt's eine günstige Blu-ray. Und meine Fresse, einfach nur zu sehen, dass am Ende die Twin Towers zerstört werden. Hervorragend.
Prophetisch, muss man ja schon fast sagen. Ah, du Scheiße. Schön, dass die Besprechung hier direkt in eine Richtung eskaliert. Ah, herrlich. Aber ja, also Silent Hill war auch im Jahre 2006 natürlich eine logische Konsequenz. unter anderem auch einer anderen Reihe geschuldet, die wir hier natürlich auch schon besprochen haben, nämlich die Resident Evil Filme standen zu dem Zeitpunkt ja auch schon in Paul W.S. Andersons vollem Saft und hatten uns schon mit mehreren Ablegern hier beglückt. Wir haben viele davon eigentlich auch schon hier besprochen. Deswegen, wer das nochmal nachhören möchte, das war so ein bisschen die Geburtsstunde dieses Formats. Da kann man sich nochmal anhören, wie Björn und ich langsam unsere letzten Gehirnzellen verlieren und den Glauben in alles auf dieser Reise durch die Filmbesprechung. Das ist auch herrlich. Aber auch das natürlich irgendwo, muss man schon sagen, es machte Sinn, auch aus Sicht von Konami. Zu dem Zeitpunkt 2006 war die Silent Hill-Reihe auch schon 7 Jahre alt, hat schon 4 Spiele, glaube ich, umfasst, einschließlich 2006. Und also die großartige Zeit von Team Silent war da quasi schon abgeschlossen. Man wusste es zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht so richtig, dass die Serie daraufhin in ihr erstes dunkles Zeitalter stürzen sollte, was auch lange Zeit anhielt. Aber in allen Belangen machte das zu dem Zeitpunkt absoluten Sinn. Und ich habe ihn gerade schon erwähnt, der gute Mann, der sich da entsprechend als Director den Hut aufgesetzt hat, war niemand Geringeres als Christoph Ganz. Zu dem Zeitpunkt war er mir noch völlig unbekannt und seine Machwerke, wenn ich ehrlich bin. Und er war aber tatsächlich Fan der Videospielvorlage. Ein ehrlicher, echter Fan, der selbst auf Konami zugegangen ist und gesagt hatte, da ist dieses eine Videospiel, was bei mir so bleibenden Eindruck hinterlassen hat, nämlich das erste Silent Hill, dass er selber den Drang hatte, das zu verfilmen. Also es war keine Entscheidung von Konami, die gesagt hat, wir brauchen auch einen Film, genau wie Resident Evil das jetzt macht, sondern das ist denen auf Drängen von Ganz sozusagen in den Schoß gefallen und haben dann irgendwann Ja gesagt, im weitesten Sinne.
Vielen lieben Dank, Christoph, dass du dich 2026 auch nochmal dazu entschlossen hast, die beste Komödie des Jahres zu inszenieren. Wunderschön. Darum soll es jetzt aber hier nicht gehen an der Stelle, denn es kommt das letzte kleine Snippet noch für euch. Ich sag mal, großer, aber auch kleiner Anteaser für die gigantische Spoiler-Besprechung zu Silent Hill F mit dem Hagen und der guten Sina. Und ich würde sagen, das sollte als kleines Schmankerl doch durchaus ausreichend sein, um euch vielleicht zu bewegen, uns auf Steady zu unterstützen. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Ansonsten wünschen wir euch noch jetzt nochmal einen wunderschönen Tag und viel Spaß noch. Bis zur nächsten Episode. Tschüss!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Cribben Radio, eurem liebsten Horrorspiel-Podcast. Mein Name ist Benjamin Horlitz, ich bin ein kleiner Spatz und wer diesen in der Hand hat, ist selbstverständlich Björn Balk. Hallo, Cheep Cheep.
Hallo, ich hoffe, dass ich dich nicht zerdrücke in meiner Hand.
Ja, das kennt man von dir. Du bist ja ein Grobian und manchmal drückst du auch ein bisschen fest dazu.
Grobmotoriker nennt man mich auch.
So mag ich es auch meistens. Und heute in diese fantastische Runde gesellt sich die Riege, die Elite, wenn es um die Besprechung von Silent Hill Spielen geht. Zum einen ist sie endlich wieder hier, die fantastische Sina. Hallo Sina.
Juhu, hallo.
Hi. Und um die Runde natürlich zu komplettieren und auch weil wir schon die initiale Besprechung zu dem heutigen Spiel mit ihm hatten, selbstverständlich ist auch Hagen wieder da. Hagen Geritz von Gamers Global. Hi.
Hi, ich freue mich in so einer schönen Runde zu sein. Ich freue mich so sehr. Ich bin ganz benebelt, könnte man sagen.
Oh, schön. Du bist heute wieder mit deinem Witz mit schlechten Wortwitzen Buch ausgestattet. Darauf freuen wir uns auch extrem. Nein, ganz unironisch. Ich freue mich wirklich, dass wir heute hier in diese Runde zusammenkommen. Der ein oder andere da draußen, inklusive uns, wartete schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Nicht nur, weil wir es nicht auch angekündigt haben, so vollmundig, aber auch das Spiel dahinter hat es weiterhin faustdick hinter den Ohren und auch inhaltlich gibt es so viel, auf das man das Brennglas richten muss, kann, darf und sollte. Und deswegen sprechen wir heute nochmal über Silent Hill F, aber im Rahmen eines vollumfänglichen Spoiler-Podcasts. Und das sollte natürlich dann auch jedem, der hier zuhört, klar sein. Die Besprechung ist selbstverständlich für all jene geeignet, die Silent Hill F im besten Fall mehr als einmal auch durchgespielt haben und sich nach Hintergrundwissen, Erkenntnissen und oder Interpretationen sehnen. Die möchten wir euch heute hier liefern. Im gleichen Zug aber natürlich vollkommen logisch, das hier ist definitiv ein Spoiler-Podcast. Wir werden keinen Halt machen. Wir werden sprunghaft vielleicht über das ein oder andere reden, was uns gerade in den Sinn kommt und. Das heißt, die Hauptbesprechung zu Silent Hill F findet ihr bei uns im regulären Podcast-Feed. Und das hier ist wirklich für all jene, die da noch Bock haben, noch tiefer reinzugraben und mehr wollen. Also ihr seid gewarnt, wir nehmen keine Rücksicht, weil wir uns selber darüber austauschen wollen möchten. Dementsprechend wisst ihr Bescheid, ne? So, und weil sie beim letzten Mal nicht da war, es hat sich einfach terminlich, ging das nicht anders aus, wir hätten dich schon sehr gerne mit dabei gehabt, liebe Sina, würde ich dir gerne nochmal die Gelegenheit geben, deine Eindrücke, vor allem deine initialen Ersteindrücke von Silent Hill F zu schildern und vielleicht so die Gefühle, die du hattest im Rahmen deines ersten Spieldurchgangs. Das soll jetzt auch so eine Art kleines Recap sein und dann werden wir natürlich über die weiteren Spieldurchläufe reden. Das bedingt ja die Struktur des Spiels auch so ein bisschen. Aber so ganz grundsätzlich, wie sehr hat's dich denn abgeholt? Weil ich weiß, du bist ja auch als Riesenfan der ganzen Reihe, bist du da mit Sicherheit auch mit sehr viel Aufregung und Vorschusslorbeeren und ich kann's kaum noch erwarten reingegangen.
Ja.
Wir haben ja auch im Vorfeld viel geschrieben auf Social Media und Co. Das heißt, wie hat das denn so für dich initial funktioniert, Silent Hill F, in seinem ersten Lauf?
Also ich bin, wie du es schon richtig zusammengefasst hast, mit vielen Erwartungen rein, aber auch wirklich mit positiven und Vorfreude, weil ich das ganze Setting total mochte von den Trailern her und Co. Also alleine schon, dass man in den Trailern gesehen hat, dass die Spinnenlilie häufig vorkommt als Blume und von der bin ich schon, seitdem ich ein Mädchen bin und Anime und Mangas mag und so weiter und ja auch Horror mag, einfach irgendwie, ich mag die Blume total, das klingt völlig bescheuert, aber die hat mich schon reingezogen und da war ich schon angefixt und dementsprechend mit dieser Euphorie bin ich reingestartet und ich kann auch sagen, die hat sich grundsätzlich erstmal durchgezogen für die ersten Passagen, gerade wenn ich zum ersten Mal in dieser Welt ankomme und meinen ersten Fuß vors Haus von Hinako setze. Ich habe, glaube ich, in dem Bereich da oben um ihr Haus rum allein schon eine Stunde oder länger verbracht und mir alles ganz genau angeschaut. Oh Gott. Also es war wirklich wie so eine kleine Sightseeing-Tour. Es ist ja auch ruhig, ich war komplett allein, typisch ja wie in Silent Hill grundsätzlich, aber auch dieses ganze Setting. Ich war auch noch nie in Japan und würde da gerne mal hin und so. War so ein bisschen ein kleiner Ausflug. Und das habe ich wirklich genossen. Also auch der Blick, wenn man dann zum ersten Mal aus dem Haus rausgeht und den Blick von oben auf Ebisugaoka genießen kann. Mhm. Und es ja auch nicht neblig ist und du die Hausdächer sehen kannst und was kommt so alles auf einen zu. Also wirklich, dieser Einstieg, der hat mich komplett abgeholt. Und jetzt, wenn ich es gerade so zusammenfasse, erinnert es mich auch ein bisschen an den Einstieg von Silent Hill 2, weil der ja auch ein bisschen seichter war und der hat mich dadurch auch abgeholt. Auch wenn es da bei Silent Hill 2 nicht wirklich was zu sehen gab, habe ich auch da viel zu lang in diesem ersten Bereich, in dem es nichts wirklich gibt, verbracht. Einfach weil es irgendwie schön war und schön da reinzukommen und gleichzeitig auch ein bisschen unbehaglich, aber schön. Und so hat sich's für mich dann auch durchgezogen durch die meisten Passagen, gerade die sich eben in der Stadt abgespielt haben. Die jetzt zusammenfassend haben mir die auch am besten gefallen. Also besser als beispielsweise die Schreinpassagen eben, die ja dann auch später noch kamen. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich wieder aus der Schreinpassage zurück nach Ebisugaoka gekommen bin und mich dort weiter umschauen konnte. Obwohl ich die Schreinpassagen auch mochte von der Atmosphäre her, vom, was sich da auch verborgen hat an Details und auch von der Geschichte her, was man da so erfahren hat. Aber im Grunde haben sich für mich von Schreinpassage zu Schreinpassage bis zu einem gewissen Punkt, bis nach der Schule, als man da angekommen sind, ich glaube, diese Schreinpassage dort, die war mit für mich der größte Frust.
Wegen der Kämpfe oder?
Nicht, auch wegen der Kämpfe. Ach so, stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt. Ich habe das Spiel auf den leichtesten Kampfschwierigkeitsgrad und den schwierigsten Rätselschwierigkeitsgrad in meinem ersten Durchlauf gespielt.
Klassiker.
Genau, weil ich wollte ja eine einfache, also ich muss nicht so gefordert werden beim Kämpfen. Und ich wusste ja, dass Kämpfen auch ein bisschen eine größere Rolle spielt, aber ich wollte mehr Rätsel, logischerweise. Und um wieder zurückzukommen, bis zur Schule hat das mit dem Kämpfen auch alles okay und ganz gut funktioniert. Nur ich glaube, es ist genau an der Passage auf dem Weg zur Schule, da trifft man zum ersten Mal wirklich auf diesen hundeartigen Gegner, der einen verfolgt. Und ich war da in einer Situation, wo ich wirklich keine oder nur wenig Gesundheit und Waffen hatte und bin zur Schule gerannt, was das Ganze viel schlimmer gemacht hat, als mich einfach der Gefahr zu stellen. Und in diesem Gefühl war ich dann schon, dass ich froh war, erstens mal in der Schule anzukommen, aber gleichzeitig bevor ich ja in der tollen Schule ankomme, musste ich erstmal noch diese anstrengende Schreinpassage hinter mich bringen. Und da war eben primär diese ganze Passage, auch als ich mir die Karte angeschaut habe, sah das für mich aus wie so ein typisches Rätsel-Abenteuerspiel. Mhm. Aber nicht wie eine Atmosphäre, die ich mir in einem Silent Hill-Spiel erwarten würde. Und ich glaube, es lag zum Großteil an sowas. Es war diese Passage, an der man in der Tür nach links und nach rechts gehen konnte oder musste, um dann einmal über Sakukos und einmal über Rinkos Vergangenheit Dinge zu erfahren und sich auch von ihnen zu verabschieden. Und da musste man ja mit so einem Schalterrätsel immer die Farben irgendwie richtig einstellen, damit gewisse Türen auf- und zugegangen sind. Über diese Passage rede ich gerade. Und da, wenn ich da schon mir alleine die Karte angeschaut habe und diese dann grellen, in Anführungsstrichen, Farben von Weiß und Rot, Blau, Grün, hat es für mich dieses spielmäßige Atmosphäre ausgelöst und nicht die, die ich mir von einem Silent Hill Spiel erhoffe, irgendwie, dass es sich mehr in der Umgebung und selbsterklärend widerspiegelt. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Aber
ich verstehe, was du meinst. Es hat sich zu sehr nach Videospiel angefühlt, als dieses Atmosphäre-Monster, was du erwartest, wenn Silent Hill auf der Box steht.
Genau. Und wie die in der Map eingezeichnet sind, ist ja auch nicht so, wie sonst so Sachen eingezeichnet werden. Das war ja schon sehr Icon-mäßig. Ja.
Genau. Und genau, perfekt zusammengefasst. Weil ich habe dann nämlich auch direkt eine andere Denkweise an den Tag gelegt, als ich mir dann die Karte angeschaut habe und schon meinen Weg geplant. Okay, wie lege ich am besten diese Schalter um? Wie plane ich, dann mache ich den zuerst und so weiter. Was mich aber frustriert hat, weil ja Teil dieses Rätsels war, dass du gar nicht in einem Rutsch alle diese Türen öffnen kannst, sondern du immer, wenn du dann eine Tür geöffnet hast, da wieder die Tür verlässt und dann auf einen anderen Weg wieder zum Start kommst quasi. Und das hat mich dann auch zusätzlich irgendwie frustriert, dass es so ist. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, jetzt nachdem ich hier diesen Frust hatte die ganze Zeit, habe ich dann im Nachhinein festgestellt, wie schnell vorbei diese Passagen eigentlich waren und wie inhaltlich wertvoll ich die Passagen fand. Also das, was man da storytechnisch erfahren hat und was man da so begegnet ist, das fand ich richtig spannend. Nur das alles umrum fand ich schlecht. Aber diese negativen Gefühle wurden mir dann genommen. Ich muss wirklich sagen, das war so für mich der Tiefpunkt vom Spiel. Und ab da ging es für mich durchgehend nur noch bergauf. Also alleine schon angefangen mit der ganzen Schulpassage. Wahrscheinlich ging es euch da ähnlich, aber für mich ist das mit die beste Passage im ganzen Spiel. Ich habe mich richtig daheim gefühlt, als ich da angekommen bin. Wenn man da erstmal auch die Karte aufnimmt zum ersten Mal für so eine Indoor-Map im Spiel und kleine Rätselchen in den Zimmern löst und das ist ein bisschen gruselig und plötzlich taucht mal so eins von diesen Vogelscheuchenmonstern auf und greifen die mich an oder greifen die mich nicht an. Das fand ich toll. Also das hat mich komplett abgeholt. Und wie gesagt, ab da bis zum Ende hin, um das jetzt vielleicht nochmal kurz abzukürzen, wir gehen ja dann noch auf mehr ein, war ich sehr positiv angetan und bin auch positiv angetan aus dem Spiel rausgegangen, weil für mich gerade dieser Aspekt, dass diese Pillen, die man von seinem Freund direkt ganz am Anfang im Spiel bekommt, dass das ein Kernpunkt ist in dem ganzen Spiel, das hat mich überrascht und gleichzeitig auch gefreut, weil mir persönlich direkt aufgefallen ist, als wir am Anfang diese Pillen von Shu bekommen haben, ist es mir positiv aufgefallen, dass ich mir dachte, ach Mann, wie lieb, dass unser Freund merkt, dass wir Kopfschmerzen haben und uns da extra, weil er das kann, halt irgendwie Tabletten herstellt und uns da unterstützt. Was ein guter Freund, habe ich mir da noch gedacht. Und dann schließt sich der Kreis am Ende. Und das fand ich gut.
Und dass selbst da noch mal mehrere Ebenen hinten dran stehen und Shus Motivationen und alles sich dann auch noch entblättert im Laufe der weiteren Spieldurchläufe. Wie sehr Mindfuckery-mäßig warst du am ersten Ende unterwegs, wo du gedacht hast, so Alter, es sind noch so viele offene Fragen, was ist hier los?
Ja, nur eine kurze Zeit, beziehungsweise ab dem Punkt durchgehend erstmal, aber ich bin halt sofort, habe ich wieder auf Replay gedrückt. Also ich bin direkt in meinen nächsten Durchgang übergegangen, weil ich halt wissen wollte, wie es weitergeht.
Sehr schön. Jetzt haben wir schon viele Dinge wieder angerissen aus dem initialen ersten Ende. Also es ist das, wo man all die, ich sag mal, spielerischen Highlights und visuellen Highlights auch serviert bekommt. Der Arm wird abgeschnitten, die Fuchsmaske wird aufgesetzt. Das sind auch Gore-Highlights gewesen für uns hier in der Besprechung. Und dieses erste initiale Ende, was wir ja auch schon im ersten Podcast besprochen haben mit den Pillen und dass die dann quasi auch als Matchball verwandelt werden und dann so plötzlich ein narratives Element hineingeschustert wird in diese ganze Erzählung aufgrund dieser Pillen und dass das so ein tragendes Element bleibt für dieses Finale. Das war auch phänomenal und Ja, dann macht Silent Hill F etwas sehr transparent, was eigentlich sehr viele Horrorspiele tun, vor allem auch die Silent Hill-Reihe. Es sagt dir, komm, mach noch mal einen Durchgang, aber wir geben dir hier mit Ansage direkt Hinweise darauf. Und hier ist die Anzahl an Enden, die du potenziell jetzt erreichen kannst. Das gibt sogar einen eigenen Punkt im Menü, den das Spiel dir da ganz transparent anbietet und sagt, so, das sind die Bedingungen für dieses Ende, für jenes, für dieses und dann für noch ein weiteres. Also in Summe gibt's insgesamt 5. Das allererste Ende erreicht jeder bei seinem ersten Durchgang. Das ist das mit den Pillen. Und jedes weitere Ende hat zumindest schon mal eine...